Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 4. März 2024, gleich dem 14. Eswand 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, wir sehen die Regionalpolitik Algeriens zur Förderung von Frieden und Sicherheit als positiv an. Iranischer Verteidigungsminister reist nach Doha. Hadi Chupan gewinnt Arnold Classic 2024. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, wir sehen die Regionalpolitik Algeriens zur Förderung von Frieden und Sicherheit als positiv an. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi gratulierte beim Treffen der hochrangigen Delegationen der Islamischen Republik Iran und Algeriens in Algier am Sonntagnachmittag der algerischen Regierung zur erfolgreichen Durchführung des 7. Gipfeltreffens der GASAX-Partnerländer GECF und verwies auf die guten politischen und kulturellen sowie religiösen Gemeinsamkeiten der beiden Länder und betonte die Verbesserung des Niveaus der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Iran und Algerien. Präsident Raisi bezeichnete Algerien als ein führendes Land im Kampf gegen Hegemonie und Kolonialismus und fügte hinzu, die algerische Regionalpolitik zielt darauf ab, Frieden und Sicherheit in der Region zu fördern, und wir betrachten diese Politik als positiv. Weiter sagte er, die hohen Kapazitäten Irans im wirtschaftlichen Bereich sind ein geeigneter Boden für die Entwicklung der Zusammenarbeit in weiteren Ressorts wie Energie, Technologie, Ingenieurwesen, Industrie, Petrochemie und Finanzen. Außerdem verwies er auf die gemeinsame Sichtweise Irans und Algeriens zu verschiedenen regionalen Fragen, insbesondere bezüglich des Kampfes gegen den Terrorismus, und betrachtete die Entwicklung der Beziehungen zwischen Teheran und Algerien als Grundlage für die Stärkung der regionalen und internationalen Beziehungen. Bei diesem Treffen erklärte der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune, dass die Islamische Republik Iran trotz umfangreicher Sanktionen bemerkenswerte und bedeutende Fortschritte gemacht habe und betonte das Interesse seines Landes an der Entwicklung der Beziehungen in allen politischen, wirtschaftlichen und technologischen Bereichen mit der Islamischen Republik Iran. Iranischer Verteidigungsminister reist nach Doha. Der Minister für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte Irans ist auf Einladung seines katarischen Amtskollegen in der katarischen Hauptstadt Doha eingetroffen. Bei seinem Aufenthalt in Doha wird er katarische Verteidigungs- und Militäramtsträger treffen und an der Eröffnungszeremonie der DIMDEX 4. bis 6. März 2024 teilnehmen. Es ist die 8. Ausstellung für die maritime Verteidigungs- und Sicherheitsbranche. In diesem Jahr nehmen 80 Länder aus aller Welt teil. Bei der DIMDEX wird auch das Verteidigungsministerium der Islamischen Republik Iran seine maritimen Produkte und Errungenschaften präsentieren, und zwar in den Bereichen Luft- und Raumfahrtindustrie, Raketen, Elektronik- und Telekommunikationsindustrie, Luftfahrtindustrie und Organisationen der Verteidigungsindustrie. Die DIMDEX, die alle 2 Jahre stattfindet, hat sich als eine der führenden Veranstaltungen in dieser Branche etabliert. Hadi Chupon gewinnt Arnold Classic 2024. Hadi Chupon, der auch der iranische Wolf genannt wird, gewann den Arnold Classic Bodybuilding-Wettbewerb in den USA. Hadi Chupon, der bekannte iranische Bodybuilder, gewann am Samstag, den 2. März, den Arnold Classic 2024 in der offenen Kategorie der Männer in Columbus, Ohio. Dies ist das erste Mal, dass ein asiatischer Bodybuilder die Arnold Classic Men's Open Championship gewinnt. Chupon gewann gegen den Vorjahresmeister Samson Doda. Mit dieser Meisterschaft ist ein Preisgeld in Höhe von $300.000 verbunden, das von dem österreichisch-amerikanischen Schauspieler und Bodybuilder Arnold Schwarzenegger gestiftet und übergeben wird. Nach seinem Sieg bei den Arnold Classic Wettbewerb sagte Hadi Chupon: "Das iranische Volk ist es würdig, die meisten Meisterschaften zu bekommen, und ich freue mich, dass die Bürger meines Landes glücklich sind über meinen Sieg. Ich freue mich, wenn der Name Iran immer ganz oben steht." Drohnenangriff irakischen Widerstands auf israelische Einrichtungen im Hafen von Haifa. Der irakisch-islamische Widerstand gab am Sonntag bekannt, dass die Chemieanlagen des sionistischen Regimes im Hafen von Haifa angegriffen wurden. In der Erklärung des islamischen Widerstands im Irak heißt es: "Als Reaktion auf die Morde des israelischen Besatzerregimes in Gaza haben wir am Freitagabend mit einer Drohne eine Chemiestation im Hafen von Haifa in den besetzten Gebieten angegriffen." Zuvor hatten die Medien des sionistischen Regimes über die Aktivierung des Verteidigungssystems der Armee im Hafen von Haifa berichtet, und das Geräusch einer Explosion war zu hören, nachdem ein verdächtiges Objekt über diesem Gebiet entdeckt worden war. Den Medien zufolge war dies das erste Mal seit Beginn des Krieges in Gaza, dass in Haifa die Sirenen ertönten. Kanal 14 des sionistischen Regimes gab daraufhin bekannt, dass es sich bei dem verdächtigen Objekt um eine Drohne handelt. Der islamische Widerstand im Irak hat zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands und zur Verurteilung der uneingeschränkten Unterstützung der USA für die Verbrechen des zionistischen Regimes im Gazastreifen wiederholt die Stützpunkte der US-Armee im Irak und in Syrien ins Visier genommen, sowie Ziele in den besetzten Gebieten mit ihren Drohnen und Raketen angegriffen. Israel bombardiert in Deir al-Balah Lastwagen mit Hilfsgütern. Bei ihrem jüngsten Verbrechen im Gazastreifen bombardierte die israelische Armee einen Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern in Deir al-Balah, dem Zentrum des Gazastreifens. Am Sonntag gab das palästinensische Informationszentrum diese Nachricht bekannt, und es hieß weiter, dass bei diesem Verbrechen 8 Palästinenser den Märtyrertod erlitten und mehrere weitere verletzt wurden. Nach Angaben des palästinensischen Informationszentrums gehörte dieser Lastwagen dem kuwaitischen Verein Takin. Am vergangenen Donnerstag bombardierten die zionistischen Militärs palästinensische Flüchtlinge, die sich im Norden des Gazastreifens um einen Hilfskonvoi versammelt hatten, um Hilfe zu erhalten. Infolge dieses Verbrechens starben mehr als 110 Palästinenser und 750 von ihnen wurden verletzt. Auch das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, berichtete über die Fortsetzung der Angriffe der zionistischen Armee auf Konvois mit humanitärer Hilfe im Gazastreifen. Die UNRWA gab in einer Erklärung bekannt, dass Hilfskonvois weiterhin Angriffen ausgesetzt seien und das israelische Regime den Zugang zu diesen Hilfsgütern verhindere. Hamas verurteilt Angriff von Sicherheitskräften der Autonomiebehörde auf Widerstandskämpfer. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas verurteilte das Vorgehen des Sicherheitsapparats der palästinensischen Autonomiebehörde, einen der Kämpfer der Ezzedin al-Rassam-Brigaden erschießen zu wollen, aufs Schärfste und machte die Autonomiebehörde für die Sicherheit palästinensischer Kämpfer verantwortlich. Reis al-Saadi, einer der Kämpfer der Ezzedin al-Rassam-Brigaden, Dem militärischen Zweig der Hamas wurde am Sonntag im Lager Jenin im Westjordanland durch Kugeln der Sicherheitskräfte der palästinensischen Autonomiebehörde verletzt, die versuchten, ihn zu verhaften. Als Reaktion auf dieses Vorgehen veröffentlichte die Hamas eine Erklärung und gab bekannt, dieses unpatriotische Verhalten wurde nach dem Moskauer Treffen durchgeführt und beeinträchtigt die nationale Einheit der Palästinenser und den Widerstand gegen das zionistische Besatzerregime. Wir bringen hiermit unseren entschiedenen Widerstand gegen dieses Vorgehen zum Ausdruck. Die Hamas teilte in ihrer Erklärung weiter mit, in diesem Zusammenhang machen wir die Sicherheitsdienste und die Führung der palästinensischen Autonomiebehörde für die Sicherheit unseres Widerstandskämpfers Reis al-Saadi und seine Brüder verantwortlich, die von der faschistischen israelischen Besatzerregime gesucht werden. Unter Verweis auf die Verbrechen und Angriffe des zionistischen Regimes im Rahmen des Völkermords an den Palästinensern und den zerstörerischen Krieg der Armee des Besatzerregimes gegen die Bewohner des Gazastreifens bezeichnete die Hamas das Vorgehen der Sicherheitskräfte der palästinensischen Autonomiebehörde als eine Sicherheitspolitik, die die Bevölkerung und die nationalen Interessen der Palästinenser gefährde. Die Hamas forderte die Widerstandsgruppen und das stolze palästinensische Volk auf, ihre klare Position in Opposition zur Politik des Sicherheitsapparats der palästinensischen Autonomiebehörde bei der Verfolgung und Verhaftung von Aktivisten und Widerstandskämpfern zu erklären. al-Saadi wurde heute im Lager Jenin von Sicherheitskräften der palästinensischen Autonomiebehörde verletzt, die versuchten, ihn zu verhaften. Die Veröffentlichung dieser Nachricht erzürnte die Bewohner des Lagers Jenin und hunderte Palästinenser gingen auf die Straße, um diese Aktion zu verurteilen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 2 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 3 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Reza Koshi mit dem Titel Afsane Yema, das heißt Unser Märchen.
ترک ستم گر نکند دشمن دیوانه ما شعله بدون در فکند آتش پروانه ما خصم زبون غرق شود در دل امواج فنا رخصت کی در بدهد رهبر فرزانه ما پشته ما دانه بود چون که شود زیر زمین عاشق و دلدار بسیم سر زند از دانه ما مهنت و آسیب و بلا سد ره ما نشود کوه گران را بکند همت مردانه ما کوه گران را بکند همت مردانه ما اگر ابر قضا بر سر ما آتش و خون در بر ارباب ستم خم نشود شانه ما دیر
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, Sie sind mit den ersten 15 Versen der Sure Jin näher vertraut geworden. Wir setzen die Erläuterung zu dieser Sure 72 bei den Versen 16 und 17 fort. Sie lauten:
وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
Und wenn sie, die Menschen und die Dschinn, sich auf dem Weg der Wahrheit recht verhielten, würden wir ihnen wahrlich Wasser im Überfluss zu trinken geben, damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den wird er in überwältigende Strafe stecken. Im vorhergehenden Teil wurde auf die Belohnung der Guten und Bestrafung der Schlechten hingewiesen. Und nun heißt es im Vers 16 über die Belohnung der Gläubigen im weltlichen Leben: Wenn die Dschinn und die Menschen Gott ergeben sind und diesen Weg festen Schrittes beschreiten, schickt Gott ihnen viele gute Gaben. Allerdings, und darauf macht der Vers 17 aufmerksam, geht jede Gabe, die Gott schickt, mit Verpflichtungen einher und muss auf dem rechten Weg genutzt werden. Wenn einem Menschen vermehrt gute Gaben geschickt werden, so wird er damit auch auf die Probe gestellt. kommt er in Versuchung und wird er wegen der Gabenfülle hochmütig und oberflächlich, oder dient ihm die Gabenfülle dazu, den anderen Menschen zu helfen, insbesondere den Bedürftigen? Die Erfahrung zeigt, dass der Mensch durch Besitz und Reichtum schneller in Versuchung gerät und einer größeren Bewährungsprobe ausgesetzt ist als durch Armut und Bedürftigkeit. Dies hängt damit zusammen, dass Reichtum den Menschen in der Regel unachtsam macht und ihn in die materiellen Freuden eintauchen und Gott vergessen lässt. Umgekehrt wenden sich Menschen, die nur über wenige materielle Mittel verfügen, in der Regel mit der Bitte um Hilfe an Gott, und sie gedenken seiner mehr. Der Vers 17 verheißt: Wer aufgrund der vielen Gaben, die er von Gott erhalten hat, nicht mehr seiner gedenkt, wird schon im Leben dafür eine harte Strafe erfahren. Wir möchten der obigen Stelle in der Sure Dschinn folgende Anmerkungen hinzufügen. Erstens: Die Standhaftigkeit auf dem Weg des Glaubens trägt schon in dieser Welt ihre Früchte und wird mit einem gesteigerten Lebensunterhalt belohnt. Zweitens: Nicht jede Beharrlichkeit ist gut. Manchmal ist jemand nur aus Trotz und Eigensinn beharrlich. Aber die Beharrlichkeit und Standhaftigkeit auf dem Weg der Wahrheit ist eine gute Sache und zählt als Wert. Drittens: Der Mensch darf sich nichts auf Wohlstand einbilden und damit prahlen. Ein gutes finanzielles Einkommen und Eigentum gehören zu den Mitteln, mit denen Gott die Menschen auf die Probe stellt. Wir wenden uns den Versen 18 und 19 der Sure Dschinn zu, nämlich: Und die Gebetsstätten gehören doch Allah. So ruft neben Allah niemanden an. Und als Muhammad, Allahs Diener, aufstand zum Gebet, um ihn anzurufen, hätten sie ihn beinahe erdrückt. Ein Zeichen für die Standhaftigkeit auf dem Wege Gottes besteht darin, dass in den Gebetsstätten nur Gott angebetet wird und kein anderer. Jeder in den Gebetsstätten soll nur Diener Gottes sein. In jener Zeit aber war die Masjidul Haram, die heilige Moschee in Mekka, mit der Kaaba ein Ort, an dem zahlreiche Götzen standen. Die Götzendiener beteten während der Umkreisung der Kaaba diese Götzen an. Ähnlich wird heute in den Kirchen der Christen Jesus als Sohn Gottes angebetet und sein Bildnis und das Bildnis von seiner Mutter Hazrat Maryam werden als besonders heilig verehrt. Als der Prophet Gottes in der heiligen Moschee in Mekka zum Gebet stand, wurde er, wie die Geschichte berichtet, von den Götzendienern umringt und von ihnen verspottet. Sie machten Lärm, um seine Stimme zu übertönen und zu verhindern, dass andere ihm zuhören. Darauf nimmt der Vers 19 Bezug. Folgendes können wir uns einprägen. Erstens, im Islam nehmen Moscheen einen hohen Platz ein. Sie gehören nicht den Menschen, sondern Gott. Zweitens, wir dürfen niemals jemanden neben Gott stellen und anbeten. Drittens, der beste und höchste Zustand während des Ritualgebetes ist erreicht, wenn der Mensch sich vor Gott niederwirft. Sajde bedeutet Niederwerfung, und davon abgeleitet heißt der Ort, an dem das Ritualgebet mit der wiederholten Niederwerfung verrichtet wird, auf Arabisch Masjid, Moschee. Viertens. Die Dienstbarkeit gegenüber Gott ist die Vorstufe zur Aussendung der Propheten. Der Prophet Gottes hat seinen hohen Rang erreicht, weil er Diener Gottes war und nur Gott diente. Abschließend sollten wir noch die Verse 20 bis 22 der Sure Jin verlesen und betrachten.
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
Sag, ich rufe nur meinen Herrn an, und ich geselle ihm niemanden bei. Sag, ich vermag euch weder Vorteile noch Schaden zu bringen. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren, sollte ich ihm nicht gehorchen, und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. In diesen Versen erhält der Prophet den Auftrag, seine Beziehung zu Gott klarzustellen und ebenso seine Beziehung zu den anderen. Er soll verkünden: Ich bin Diener Gottes, nur ihn bete ich an. Was andere Gott als Teilhabe zur Seite stellen, lehne ich ab. Und sollte ich Gott nicht gehorchen, wird niemand mich vor seiner Strafe schützen können. Der Prophet sollte den anderen verdeutlichen, dass er ein Mensch wie sie ist. Und mit dem einzigen Unterschied, dass er von Gott den Auftrag erhalten hat, sie recht zu leiten und auf den Weg der Wahrheit zu rufen. Er sollte ihnen sagen, dass er sich selber keine Vorteile beschaffen kann, geschweige denn, dass er dazu für andere in der Lage sei. Der Prophet konnte ihnen also auch nicht jenen spirituellen Fortschritt, den er sich für sie wünschte und der für sie vorteilhaft war, beschaffen. Er sollte den anderen auch sagen, dass er nicht in der Lage ist, Schäden, die ihn oder die anderen treffen könnten, abzuwenden. Mit diesen Versen in der Sura Jin sollte der Prophet verdeutlichen, dass er keinen Einfluss besitzt, der von Gott unabhängig gewesen wäre. Er sollte klarstellen, alle Macht liegt in Gottes Hand. Auch als Prophet kann er einen Schaden oder Kummer, den Gott für ihn vorsieht, nicht abwehren. Als Gesandter Gottes kann er höchstens seinen Herrn bitten, dass er diesen Schaden verhindert, und möglicherweise wird seine Bitte erhört. Folgendes wird ersichtlich. Erstens, es sind Gottdienstbarkeit und Enthaltung von jeglicher Götzenverehrung, welche die Propheten für ihre Berufung und Aussendung qualifizierten. Zweitens, wer den rechten Weg und die Rechtleitung ablehnt, der wird einen großen Schaden hinnehmen müssen. Drittens, keiner genießt Immunität gegenüber dem Gesetz Gottes. Vor seinem Gesetz sind alle gleich, selbst die Propheten. Sollten sie sich den Geboten Gottes widersetzen, sind auch sie nicht vor der Strafe Gottes sicher.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ahad Tobe Chayom.
bahar bizi. Her ne var bizim şen bahar bizi. Gel bize gözüm ayaman yüz sebet gazel. Gel bize gözüm ayaman yüz sebet gazel. Gel bize gözüm ayaman yüz sebet gazel. Gel bize gözüm ayaman yüz sebet gazel.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin guten Empfang.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, die Sie uns in der neuen Sendereihe Ferdowsi, von gestern bis heute, begleiten. Auch heute dürfen wir wieder mit unseren Informationen über diesen weltbekannten iranischen Dichter bei Ihnen zu Gast sein und wollen heute mehr über die Quellen und das Ursprungsmaterial berichten, das Ferdowsi für sein Meisterwerk Shahnameh, das zum Nationalepos Irans wurde, verwendet hat. Dazu wollen wir Sie näher mit den kulturellen Umständen und der literarischen Situation zu dessen Lebzeit bekannt machen. Wir hoffen, Sie finden die Zeit, uns dabei zuzuhören. Hören Sie heute zunächst einmal, wie der Meister selbst seine Situation in Verse gefasst hat. Basi ranj bordam dar in sal si, ajam zende kardam bedin parsi. Peyafkandam az nazm kakhi boland, ki az bad baran nayabat gezand. Namiram az in pas, ke man zende am, ke tukhme sukhan ra parakandam.
Auf Deutsch bedeuten die Verse Ferdowsis etwa: So sehr habe ich mich in diesen 30 Jahren bemüht, und das persische Volk habe ich durch dieses Persisch belebt. Ich sterbe nicht, denn ich bin verewigt, da ich die Samen der Sprache überall gestreut habe.
Wir sagten, dass Abul Qasim Ferdowsi zu einer Zeit lebte, in der die alten Geschichten der Iraner in großer Blüte standen und die historischen Überlieferungen und Mythen unter den Leuten von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Die Geschichtenerzähler hatten großen Zulauf und die Menschen lebten mit der Freude und Trauer über die großen Pahlevane und Helden wie Rostam, Siavash und Esfandiar. Kurz erwähnt hatten wir auch, dass es außer den mündlichen Überlieferungen schriftliche Aufzeichnungen von Geschichten und wahren Ereignissen gab und sehr viele Gelehrte und Dichter sich mit der Sammlung und Wiedergabe dieser beschäftigten. An dieser Stelle können wir Yadegar Zarir, Karname-e Ardashir Babakan oder den Bahram-e Chubin-name und andere mehr nennen. Ferdowsi hat alle diese im Volk vorhandenen Quellen genutzt, um sein großes Nationalepos Irans anzufertigen. Er konnte alle diese Mythen, Erzählungen, Geschichten, Erinnerungen und Elegien als gemeinsames Erbe des Volkes in seinem Nationalepos Shahnameh, dem Buch der Könige, vereinen und verewigen. Sowohl die mündlichen Überlieferungen als auch die schriftlichen Aufzeichnungen wie das Khodai Namak, das Buch der Herren, eine Sammlung der Legenden rund um die Kayaniden, die vom Sassanidenkönig Chosro II. Parviz in Auftrag gegeben worden war, das unvollendete Schahname von Dariri, das Schahname Abu Mansuri und andere Werke gehörten also zu den Quellen für das Werk Ferdowsis, und er erwähnt dies auch in seinen Versen. Schon vor Ferdowsi hatte also Dariri etwa 930 bis 976 nach Christus mit einem Schachname begonnen, was er jedoch durch seinen frühen Tod nicht vollenden konnte. Auch Ferdowsi hatte in dieser Zeit, das heißt zu Lebzeiten Dariris, Gefallen an den alten Erzählungen und historischen Überlieferungen und Mythen gefunden und begann diese zu sammeln. Er wusste auch, dass Dariri mit der Zusammenstellung und Dichtung eines Schahname beschäftigt war. Als er dann über den Tod Dariris erfuhr, entschloss er sich, dessen Werk weiterzuführen. Zu dieser Zeit stand ihm das Schahname Abu Mansuri noch nicht zur Verfügung. Das Schahname Abu Mansuri wurde zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, auf Anordnung von Abu Mansur Muhammad bin Abdelrazzaq, dem Herrscher von Tus, durch mehrere Gelehrte gesammelt und verfasst. Und dieser Schahname wiederum wurde dann von Dariri verwendet. Ferdowsi hat in seinem Buch der Könige Abu Mansur als den ersten Sammler der alten Geschichten und Mythen der iranischen Geschichte erwähnt und die Art und Weise der Sammlung dieser Geschichten als Weg zur deren Verewigung gepriesen. Im Vorwort zu seinem Schahname hat er der Entstehung des Schahname Abu Mansuri ein ausführliches Gedicht gewidmet. Aus diesem Vorwort kann man entnehmen, dass eine der Hauptquellen des Schahname Abu Mansuri das zuvor schon erwähnte Khodai-Namak oder Buch der Herren war, das aber nur verstreut an verschiedenen Orten vorhanden war. Der Herrscher von Tus, Abu Mansur Abdelrazzaq, beabsichtigte nun, das mit Hilfe von Quellen aus erster Hand in der Pahlavi-Sprache ein besseres Werk zu schaffen. Deshalb berief er 4 betagte zarathustrische Oberpriester aus Herat, Tus, Sistan und Neishabur zu sich. Alles, was diese nun in mündlicher und schriftlicher Form auf diesem Gebiet wussten und besaßen, sammelte er und verfasste sein Schahname in Prosa.
Auch andere Geschichten wie die vom Geblüte Rostams, die nur zum Teil im Schahname Abu Mansuri vorhanden waren, aber die die Menschen auf dem Lande kannten, verwendete Ferdowsi. Dr. Manoucher Murtazavi, Literaturprofessor und bekannter Ferdowsi-Kenner, sagt: Dies zeigt, dass Ferdowsis sowohl mündliche Quellen als auch eigenständige Pahlevan-Geschichten nutzte. In der Biografie Ferdowsis steht, dass er für die Sammlung von vertrauenswürdigen und originalen Exemplaren oder Überlieferungen der Erzählungen und Mythen des antiken Iran sehr große Anstrengungen unternommen hat und sogar in verschiedene Städte reiste, um diese zu sammeln. Auf diese Art und Weise hat er letztendlich dann seinen gesamten Besitz verbraucht. Ein Beispiel ist seine Reise nach Bukhara, um ein Exemplar von Schahname Abu Mansuri zu bekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass Ferdowsi bei der Dichtung seines Schahnameh die Namen der Erzähler, von denen er die Geschichten gehört hatte, und derjenigen, die sich zuvor um die Sammlung seines solchen Nationalepos bemüht hatten, zu erwähnen und somit an sie zu erinnern. Anhand dieser Widmungen wird erkennbar, dass die mündlichen Quellen und Überlieferungen bis zum Ende der Samanidenzeit und dem Beginn der Ghaznavidenherrschaft üblich waren. Dies macht auch die historischen Dienste Ferdowsis und seines großen Werks für die Bewahrung dieser alten Überlieferung noch deutlicher. Das Schahnameh ist insgesamt gesehen eine unvergleichliche Sammlung von iranischen Mythen, Heldenepen, historischen und halbhistorischen Überlieferungen, Märchen und Geschichten in langer oder kurzer Form. Mit seinen etwa 60.000 Versen ist es das längste Heldenepos auf der Welt. An dieser Stelle noch einmal die Worte des deutschen Orientalisten Theodor Nöltke zu Ferdowsis Schahnameh. Dieses Nationalepos ist so großartig, dass kein anderes Volk seinesgleichen besitzt. Ferdowsi hat alle diese Erzählungen und Geschichten mit außerordentlicher Proportionalität und Harmonie und genauestens im Rahmen der Ereignisse der Geschichte des iranischen Volkes von Beginn bis zum Einzug des Islams in Iran in poetischen Form gebracht. Unbestreitbar ist, dass das große Ziel Ferdowsis die Erfassung aller vorhandenen Quellen war. Diese Quellen kann man grob in drei Kategorien einteilen. Erstens, offizielle historische Quellen, die von Forschern und Geschichtsschreibern in den ersten Jahrhunderten des Islams, wie zum Beispiel Tabari, Mas'udi oder Ibn Nadim, genutzt wurden. Zweitens, eigenständige Geschichten und Erzählungen wie die Geschichten von Rostam, Esfandiar, Som, die Rache des Siowasch oder die Erzählung von Bijan und Manije. Drittens, mündliche Überlieferungen und Geschichten, die verstreut weitergegeben wurden und die Ferdowsi an verschiedenen Stellen für die Vervollständigung und Ausschmückung der eigentlichen Geschichten oder als eigenständige Geschichten eingliederte. Abschließend für heute sei noch gesagt, dass die Ferdowsi-Forscher und Kenner davon überzeugt sind, dass man auch dem Studium des gesamten Schahnameh zu folgender Einsicht kommen kann. Das Eingreifen Ferdowsis in den eigentlichen Inhalt der Geschichten geht nicht über die poetische und epische Ausschmückung und das Einhauchen eines philosophischen Geistes sowie die Darstellung seiner Weltanschauung hinaus. Bis zum nächsten Mal in dieser Sendereihe, dann also Khuda Hafiz und eine gute Zeit.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.